Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Was gibt es Schöneres als Struktur, Excel-Tabellen, Listen und irgendwelche To-Dos zum Abhaken, Abarbeiten? Und ja, André, das ist doch genau dein Metier und dein Lebensinhalt. Ja, Zahlen, Daten, Fakten schaffen und
Dokumente, Papiere. Formulare,
ja. Wie war das bei Hilf mir, die beiden wunderbaren Comicfiguren Asterix und Obelix, Passierschein A38, 30? Das Haus, was Verrückte macht. Manchmal fühle ich mich, wenn ich mit dir zusammenarbeiten darf und wir das Thema Finanzierungsanlagen, Unterlagen abarbeiten, fühle ich mich so ein bisschen wie Asterix und Obelix am Anfang dieses wunderbaren Ausschnittes von Asterix und Obelix.
Und dieses Jahr wird es mehr.
Und es gibt mittlerweile mehrere Passierscheine A38, A39 und A40. Und gibt es kein Formular für. Sie gibt es hier nicht. Ich habe kein Häkchen für sie. Das ist tatsächlich so. Und irgendwie fühlt sich das, glaube ich, für viele da draußen auch wahnsinnig an, wenn irgendeiner von uns dem Kunden sagt, guck mal, das ist eine Liste. Das sind die ganzen Unterlagen, die wir brauchen. Und da stehen ja Sachen drauf. Ganz ehrlich, da hat man ja noch nie von gehört.
Man lernt immer dazu.
Ja, also vielleicht ist es sogar eine interessante Sache, den Passierschein A38 mit auf die Unterlagenliste draufzuschreiben. Da haben wir wenigstens noch einen Lacher und können dieses trockene Thema so ein ganz kleines bisschen aufweichen. Aber genau darum soll es heute gehen, André. Und du bist heute der Mann der Männer. Du bist heute the Brain für diese Folge. Wir brauchen heute ganz viele Informationen von dir. Es geht nämlich darum, wie letzte Folge schon angekündigt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die an. Da geht es auch um das Thema Finanzierung. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen Einblick geben. Was für Unterlagen kann ich denn als Bauinteressierter, Finanzierungsinteressierter vorbereiten, zusammentragen und mitbringen, wenn ich in so ein erstes Finanzierungsgespräch gehe? Wie mache ich es meinem Finanzierungspartner, meinem Banker, meinem Finanzierungsberater einfacher? Und vor allem, wie schaffe ich es, dass ich mich dass ich die Informationen, die wirklich wichtig sind, dabei habe, damit auch das Ergebnis und das Angebot, was ich bekomme,
optimal ist
und vor allem nachher auch funktioniert und nicht dann Sachen während des Laufens kommen, wo es dann heißt, das wussten wir nicht oder warum taucht das jetzt auf, sondern dass von Anfang an letztendlich alle Informationen auf dem Tisch liegen. André, und da würde ich gerne von dir einfach mal hören, es gibt ja so Unterlagen, die jeder mitbringen muss, es gibt so ein paar Unterlagen, die sind so ein bisschen individuell. Und so lass uns mal mit diesen Jedermann-Unterlagen anfangen oder jeder Frau-Unterlagen anfangen und gucken, was brauchen wir da überhaupt?
Also man kann das klassifizieren, dass man sagt, erstmal die persönlichen Unterlagen, also Unterlagen zur Person, die eine Finanzierung beantragen möchte.
Was ist das?
Zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass. Beim Reisepass brauchen wir eine Meldebestätigung. Bei Personen mit Integrationshintergrund oder aus dem Ausland, die hier in Deutschland leben und gerne bauen möchten, brauchen wir die Niederlassungserlaubnis, die Arbeitserlaubnis, und dann kommen wir schon zu den weiteren Unterlagen, dass wir sagen, für Personen, die älter als 28 sind, eine Berechnung der voraussichtlich zu erwartenden Rente
Rentenvorausberechnung, die man ja
von der BFA einmal im Jahr bekommt.
Wenn ich die nicht habe, kann ich die irgendwo ziehen?
Ja, wir stellen einen Link rein bei uns im Podcast, dann kann man die elektronisch ziehen, beantragen, okay. Und dann ist die auch relativ zeitnah.
Okay, also im Blog auf www.cleveresbauen.de werdet ihr mit Sicherheit auch diese ganze Liste, alles, was wir heute besprechen, nochmal finden. Guckt da rein, zieht's euch, wenn ihr es nicht mitschreiben wollt. Aber wir erklären mal auch, wo kriegt ihr was her hier jetzt in der Folge, damit ihr einen Überblick kriegt. Okay, also ja. BFA-Renten, genau. Ne?
Denn bei angestellten Arbeitnehmern die letzten 3 Gehaltsnachweise zusätzlich den Gehaltsnachweis 12 aus dem Vorjahr.
Also falls ich zum Beispiel ein 13.
Gehalt habe. Genau, weil dort habe ich die kumulierten Werte und kann gut erkennen oder ablesen, welche Sonderzahlung erhält der Angestellte, Arbeitnehmer. Okay. Bei Beamten den letzten Bezüge Bescheid nach Anpassung.
Die kriegen keine, monatlichen, sondern die kriegen einmal
unterschiedlich. Also es gibt Beamte, die kriegen monatlich Bezügeabrechnung. Es gibt aber auch Beamte, die bekommen nur, wenn sich an den Bezügen was geändert hat.
Okay, das heißt den letzten oder auch wieder dann die drei, wenn sie monatlich bekommen. Okay,
korrekt. Und bei Beamten oder bei Personen, die privat krankenversichert sind, die Berechnung der Krankenkasse der Vorjahresbeiträge, ne, dass man Nachweis über die aktuellen Krankenversicherungsbeiträge hat.
Ja. Dieses, wir hatten ja letzte Folge, haben wir über Einnahmen, Ausgaben und Kreditberechnung so ein bisschen gesprochen. Und jetzt sind wir ja gerade dabei, auch zu sagen, okay, wir brauchen im Prinzip persönliche Unterlagen, Personalausweise, ne, Ausweisdokumente. Wir brauchen Nachweise über jetzt Einkommen. Da sind wir ja gerade drinne. Wie ist es da, wenn ich so Sachen wie Vermietung, Verpachtung, also Einkünfte aus irgendwelchen Nebentätigkeiten, Einkünfte aus irgendwelchen Fonds oder wenn ich Ausschüttung oder sowas habe, muss ich die auch alle mitbringen? Ist das auch etwas, was man
da bleibt? Ja, also alles, was kapitalbildend ist oder meine Bonität verbessert, muss ich natürlich die dementsprechenden Nachweise mitbringen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine kapitalbildende Lebensversicherung habe, das war ja auch schon mal ein Thema in unserem Podcast. Die kann ja unter Umständen noch als zusätzliches Eigenkapital oder Sicherheit verwendet werden. Mhm. Brauche ich natürlich einen Nachweis über den Rückkaufswert oder den aktuellen Kapitalbestand.
Also erstmal alles, was quasi Einkommen generiert, alle Nachweise darüber im Prinzip mitbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie habe und diese Immobilie wirft Plus ab, reicht da im Prinzip, dass ich das irgendwie nachweisen kann auf einem Kontoauszug oder braucht der Finanzierer und die Bank da zwingend irgendwann Dokumente über die Wohnung zum Beispiel oder über
wir brauchen irgendwas. Dann auch die Unterlagen zu der Eigentumswohnung.
Was oder braucht man alles? Grundbuchauszug?
Also aktuellen Grundbuchauszug als Eigentumsnachweis, nicht älter als 3 Monate.
Die können aber auch die Banker ziehen, also die Finanzierungspartner können die theoretisch auch.
Wenn man eine Vollmacht bekommt, zu kann man das alle elektronisch, dann spart sich der Interessent oder der Kunde den Weg zum Grundbuchamt.
Ja.
Dann Objektunterlagen, eben Lichtbilder vom Objekt. Mhm. Innen außen, also nicht vom Kunden die Lichtbilder, ne? Ja. Also das interessiert die Bank herzlich wenig.
Auch nicht, wenn er wunderhübsch ist, nein. Also.
Na, ich habe ja die Fotos denn im Personalausweis.
Okay, das reicht. Ja, wir wissen aber, wie Personalausweisfotos aussehen. Ne?
Gut, korrekt. Und Wohnflächenberechnung, Bauleistungsbeschreibung, wenn vorhanden, Mietverträge.
Okay. Das ist das, was ich im Prinzip alles schon mal also klar kann man das dann auch Stück für Stück ja nacharbeiten, aber wichtig ist erstmal auch zu wissen, was an Einkommen ich im Prinzip daraus habe. Aber wenn man natürlich dabei ist, eine Finanzierung vorzubereiten, und das kommt ja irgendwann, dann kann man natürlich gleich jetzt schon anfangen, diese ganzen Sachen Stück für Stück ohne Druck und ohne Stress zusammenzusammeln. Deswegen, wir werden auch diese Sachen in die Liste reinpacken, damit wir dann, falls da draußen jemand sagt, ich habe schon eine Immobilie, will vielleicht die sogar beleihen, hat wer auch schon, dass wir sagen, oh, die soll mit eingebunden werden komplett, dann braucht man natürlich unbedingt diese ganzen Unterlagen. Ne?
Auch wenn die nicht mit eingebunden werden soll, sollte man diese Unterlagen trotzdem beibringen, weil die Bank denn erkennt, dass die Interessenten weiteres Vermögen haben.
Was wieder Sicherheit für die, klar. Ja.
Bei Eventualitäten. Also jetzt waren wir bei dem Thema Unterlagen eben zur Ersatzimmobilie oder weiteren Immobilien. Denn wenn Eigenkapital eingesetzt werden soll, ein Nachweis über dieses Eigenkapital, also Kontoauszug von der Fondsanlage oder vom Tagesgeldkonto oder je nachdem, wo die Beträge platziert sind, Und dann haben wir noch, wenn jetzt schon ein Grundstück vorhanden sein sollte, ein Baugrundstück, das war dann natürlich die Unterlagen, Flurkarte, können wir aber auch für den Kunden.
Also letztendlich alle Unterlagen, die man braucht, Kaufnachweis, Wert, wenn irgendwelche Gutachten da sind, wenn Notarvertrag da ist, wenn im Prinzip alles, was in irgendwie mit dem Grundstück zusammenhängt, alles in einen Topf und mitbringen.
Und wenn das Grundstück schon länger als 3 Jahre im Besitz ist, dann reicht uns ein aktueller Grundbuchauszug und letztendlich die Flurkarte. Manche Banken, die würde ich trotzdem dann schon vorher für die Interessenten beantragen. Also das mache ich dann in diesem Fall. Auszug aus dem Baulastenverzeichnis.
Ja.
Das wird auch immer mehr Thema.
Das machst du, hört sich immer so gut an. Wir wollen euch ja gar nicht, also natürlich gerne, aber grundsätzlich gehen wir ja immer davon aus, dass ihr gar nicht bei uns am Tisch sitzt, sondern bei
irgendeinem Finanzierer. Ich für meine Interessenten hier aus der Region.
Ja, können aber alle Finanzierer theoretisch machen.
Ja.
Und wenn man den Finanzierer, also machen in der Regel auch alle Finanzierer.
Ja, also
wer sagt, also nee, sowas machen wir nicht. Suchen sich, machen es mal selbst, vielleicht anderen Finanzierer wählen. So.
Hm. Ja. Also die Möglichkeit haben alle Finanzierer deutschlandweit über elektronische Portale diese entsprechenden Unterlagen für die Interessenten oder für die zukünftigen Kunden zu beantragen.
Perfekt. Das heißt, wenn ich eine Immobilie habe, die schon besteht, alle Unterlagen darüber und wenn ich bauen möchte zum Beispiel und ein Grundstück schon habe, auch da alle Unterlagen drunter. Wie ist es mit den Sachen, wo, ja, hat man manchmal nicht? Wie ist es mit Sachen, zum Beispiel, wenn ich schon weiß, welches Haus ich da drauf bauen will, Projektunterlagen für dieses Haus? Ich weiß nicht, manche sind vielleicht mit dem Architekten unterwegs, manche, also wenn sie unseren Podcast nicht richtig gehört haben.
Das hast du aber schön formuliert.
Ja, also es gibt ja Hausunterlagen, schon, vielleicht schon ein Angebot von irgendeinem Unternehmen oder so. Solche Sachen auch wichtig?
Es ist zumindest zielführend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit 2, 3 Hausbaufirmen schon in Verhandlung bin und das Projekt relativ weit vorangeschritten ist, auch wenn ich da noch keinen unterschriebenen Hausvertrag habe.
Davon gehe ich erstmal aus, wenn die Finanzierungsgespräch geht,
genau.
Wäre das wahnsinnig.
Wäre das natürlich eine super Geschichte, dass man dort, wenn man denn schon ein Angebot vielleicht vorliegen hat, dass man das auch mit beibringt. Und dann kann man ja auch schon mal mit diesem Angebot kalkulieren und rechnen.
Okay. Ich weiß noch, aus letzter Folge hast du darüber gesprochen, dass es ja auch Dinge gibt, die wichtig sind bei der Budgetfindung. Und da ging es auch um Ausgaben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Leasing für ein Auto habe, sind auch so Sachen wie Leasingverträge, Nachweise über eventuelle Kredite, die schon laufen, ne, Kreditrahmen. Ich glaube zu wissen, da bist du ja der Profi, dass die Bank, wenn ich irgendwo einen Kredit habe, den so oder so rauskriegt. Also ich kann den nicht verheimlichen, sondern die drücken auf den Knopf und dann sehen die alles.
Ja, also wir benötigen für bestehende Verbindlichkeiten, ob nun Baufinanzierung, Ratenkredite, Leasing oder Unterhaltszahlung, die entsprechenden Kreditverträge. Und bei Unterhaltszahlung, wenn es einen Unterhaltsbeschluss gibt, diesen Unterhaltsbeschluss.
Ja.
Oder alternativ 3 Monate Kontoauszüge von allen relevanten Girokonten, wo die Gehaltseingänge reingehen und wo die Ausgaben runtergehen.
Okay.
Man muss die nicht unbedingt dann bei der Bank mit einreichen, aber das versetzt uns in die Lage, die Gesamtsituation besser zu beurteilen und vielleicht an bestimmten Punkten auch noch gegenzusteuern.
Naja, vor allem hatten wir es ja auch oft, dass wenn solche Thematiken da sind und der Kunde, also oder die Bank dann zum gegebenen Zeitpunkt sagt, okay, wir wollen doch die Kontoauszüge sehen, was ja passieren kann, und man vorher halt nicht drauf geguckt hat, dann kann man ja tatsächlich auch die steuern. Also man kann dann sagen, okay, bis wir die Finanzierung beantragen, vergehen ja noch vielleicht 1, 2 Monate. Guckt mal, dass ihr die und die Zahlung ordentlich und sauber hinbekommt. Ja, irgendwelche Dinge, die nicht bankenkonform sind, die vielleicht aufs falsche Konto laufen oder unter falschem Dass man es eben gerade zieht.
Ja.
Da kannst du ja als Finanzierer nur drauf einwirken und kannst sagen, hey, das machen wir jetzt hier sauber, ja, konform, bankkonform, so dass es funktioniert, ja. Hatten wir ja auch oft bei so Sachen wie Mietzahlung oder sowas, wo dann in der Familie, da musst du ja nicht die volle Mietzahlung nehmen und so, wo dann aber schon klar war, wenn die da ausziehen, dann entsteht eine komplette Miete oder sowas, dann kann man ja schon vornherein.
Na, wir hatten ja, ne, auch die Situation, dass die Mieter gesagt haben, wenn ihr baut, gerade wenn es an die Familie vermietet ist, zahlen wir eine höhere Miete.
Genau, ja klar.
Ne, um die Kinder zu unterstützen, ja, oder die Verwandten zu unterstützen. Und das kann man ja dann im Vorfeld auch schon dementsprechend anpassen und regeln. Denn umso besser ist man vorbereitet, denn wenn man tatsächlich die Finanzierung beantragen möchte.
Genau, das meine ich. Und das kannst du natürlich perfekt machen, wenn du die wenn du die Kontoauszüge siehst, dann siehst du, okay, was passiert da? Und dann kann man über Dinge sprechen. Ich glaube, ich weiß, dass viele Sachen auch, also viel Wissen in diesem Bezug dir immer helfen, gewisse Stellschrauben zu bedienen und das Beste für den Kunden letztendlich rauszuholen.
Das ist ja ähnlich wie beim Arzt. Je mehr der Arzt über die Vorgeschichte des Patienten weiß oder je mehr Anhaltspunkte er hat, desto besser kann er diagnostizieren und einwirken.
Du, das hört sich so an, als würdest du nicht zum normalen Allgemeinmediziner gehen, sondern zu irgendeinem Heilpraktiker oder sowas,
nein,
der ganzheitliche Untersuchungen macht. Das ist ja total weltfremd, was du da gerade erzählst, wie als würden die sich Zeit für Diagnostik nehmen. Wahnsinn. Also da seid ihr Finanzierer ja weit vorne, wenn es darum geht.
Ja, in der
sehr schön. Okay, also Kontoauszüge, Thema haben wir gerade gehabt. Perfekt. Gehaltsabrechnung, klar. Ja, was ist mit so Steuerbescheiden und irgendwelchen solche Sachen? Wie wichtig ist das?
Gerade bei Finanzierung mit KfW-Bausteinen.
Also Fördermittel.
Fördermittel,
ja,
sind für bestimmte Bausteine 2 Einkommensteuererklärungen und Bescheide vonnöten.
Also zwingend.
Zwingend.
Also wenn ich keine mache, dann muss ich die machen.
Genau.
Gut, dauert ja auch ein paar Tage.
Ja.
Also sofort starten, wenn man Fördergelder mitnehmen möchte. Gar nicht erst warten. Hat das nicht, dann gar nicht warten, sondern sauber abarbeiten. Genau.
Ja.
Das wunderbare Elster-Formular nutzen von, ne, die elektronische Steuer Elster. Ich weiß nicht, warum da.
Na, diebische Elster, diebische.
Genau,
Elster.
Das Finanzamt. Das ist mein Humor, ja. Also ein Programm nach einem diebischen Vogel nennen.
Na gut.
Ja,
gut. Lassen wir das.
So, dann, also das ist etwas, was wichtig ist. Diese ganze Steuerthematik und Steuerunterlagen wird ja noch krasser für einen Selbstständigen. Da wird ja, der kann ja tatsächlich eigentlich alles, was er hat, mitbringen und dann wird immer noch was fehlen.
Auf alle Fälle.
Ja.
Das kann ich dir versprechen.
Ja.
Bei Selbstständigen brauche ich mindestens 3 Jahre zusammenhängen.
Bearbeitungszeit, 3 Jahre.
Nein. die ist nicht ganz so lange. Nein. Dort wird benötigt 3 Einkommenssteuerbescheide, 3 Einkommenssteuererklärungen zu diesen 3 Bescheiden passend und 3-mal Einnahmeüberschussrechnung oder Bilanzen, Jahresbilanzen für diese 3 Jahre. Sollte jetzt zum Beispiel im letzten Jahr der Bescheid, was sehr wahrscheinlich ist, noch gar nicht vorliegen, dann brauche ich den Jahresabschluss. Und wenn wir mitten im Jahr sind zum Beispiel,
BWA
oder Halbjahres Gewinnermittlung.
Wahnsinn. Und wie ist es da mit Kontennachweisen? Glaube ich noch wichtiger, ne? Geschäftskontennachweis und. Also.
Ja.
Ja.
Dann sollte man auch wirklich das Girokonto, die privaten Girokonten mit zur Verfügung stellen, um dort eben gegebenenfalls rechtzeitig agieren zu können.
Ja, ja. Sehr gut. Ungeschwärzt, glaube ich, war das Stichwort, was ich da immer höre, ne?
Ja.
Ja. Wenn man schwärzt, reicht man es besser gar nicht mit ein, weil das, wer was zu verbergen hat, braucht keinen Kredit oder wie war das?
Ja, genau.
Ja. Ja. Okay, das ist doch schon mal ganz viel. Auch das Thema, vielleicht machen wir da einen kleinen Blog für Selbstständige, dass wir das nochmal in diese Liste, die auf unserer Webseite im Blog zu dieser Folge nachgucken könnt, dass ihr das da auch nochmal drin habt, falls ihr selbstständig seid. Okay, wie ist es mit so anderen Sachen, die mit Ausgaben zu tun haben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fernseher geleast habe, also hier 0% Finanzierungssachen, Kreditkarten habe, irgendwelche Sachen, sollte ich da auch was mitbringen zu? Ist das relevant oder rede ich da mit dir drüber?
Auf alle Fälle. Das ist wirklich auch ein Riesenthema, gerade weil du jetzt Elektrogeräte 0% Finanzierung ansprichst. Ist es oft so, dass bei diesen Kredit, das sind ja trotzdem Kreditverträge für die 0% Finanzierung, dass dort im Hintergrund den Kunden ein Kreditrahmen eingeräumt wird von 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Mhm. Ist interessant für die Bank, die den Fernseher letztendlich dann mit 0% finanziert hat, in der Hoffnung, dass weitere Elektrogeräte gekauft wird oder der Kreditrahmen genutzt wird. Mhm. Es ist nicht unbedingt immer ersichtlich. Auch wenn der Kreditrahmen nicht genutzt wurde oder nicht ausgeschöpft wurde, genau wie beim Dispo-Kredit, rechnet die finanzierende Bank trotzdem im Hintergrund eine Rate für diesen Summen.
Das heißt, jetzt lass mich mal zu Ende denken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fernseher für 500 Euro kaufe und den oder für 1000 Euro und gehe hin und sage, ach, die bieten das für 0% an, warum soll ich das jetzt sofort bezahlen? Ich mache das jetzt in kleinen Raten für 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat. Dann mache ich das einfach und dann hängt da aber nicht nur diese 1000 Euro hinten dran, sondern letztendlich vielleicht 5 oder 6000 Euro. Das heißt, ich habe auf einmal ein Kreditvolumen, was ich gar nicht ausschöpfe, aber es ist erstmal als Platzhalter da.
Ich könnte,
okay.
Und dann rechnet die Bank, ich sag mal, die Rate, die 50 Euro, die ich tatsächlich bezahle, plus 99 Euro nochmal für die 6.000, die ich theoretisch in Anspruch.
Das heißt, ich habe schon 150 Euro quasi weggemacht für einen Fernseher, den ich eigentlich hätte auch bar bezahlen können als Beispiel.
Ja.
Wenn ich nicht finanzieren will, ist das nicht schlimm. Vielleicht sind auch diese 150 Euro jetzt nicht kriegsentscheidend, aber wenn sie kriegsentscheidend wären für das Thema, dann wird es natürlich hart. Oder? Das kann.
Und da sind wir dann dabei im Thema, je kompletter diese Unterlagen sind,
je besser kann ich damit arbeiten.
Und desto besser kann ich gegensteuern. Man kann ja diesen Kreditrahmen bei der dementsprechenden Bank auf Null setzen. Dann ist es raus aus der Schufa.
Ja, vor allem, ich überlege gerade, ne, also du bestellst beim großen A, bestellst du dir irgendwelche Sachen, hast da einen Prime-Account, ne? Und guckst, dass du dann wird dir angeboten, alle 3 Tage kriegst du dann irgendwie, ey, du kannst es auch bestellen, kriegst 150 Euro von uns, dafür kannst du noch die wunderbare Kreditkarte von uns haben. So, dann hast du auf einmal ein Kreditvolumen von 5.000 Euro. Hört sich erstmal nicht so krass an, nutzt du vielleicht auch gar nicht, liegt seit Jahren unbenutzt darum, aber es ist ein Kreditrahmen von 5.000 Euro, den du theoretisch nutzen kannst. Dann hast du noch ein Dispo von 5. Die Banken setzen den ja manchmal freiwillig immer weiter hoch. Also kriegst du
du hast ganz
Mitteilungen,
oft,
wo dann 10.000 Euro oder so.
Du hast ganz oft, wenn du ein Online-Girokonto einrichtest, hast du automatisch ein Dispo von 1.000 oder 2.000. Den hast du nie beantragt?
Ja. Aber der ist einfach da.
Der ist einfach in der Kontoeröffnung mit drin.
Genau. Und dann gibt es manchmal noch die Thematik, dass du ja dann, dass dir die Bank noch gleich anbietet, eine Kreditkarte.
Ja.
Dann hast du auch noch da nochmal 5.000 Euro. So, und dann hast du die Kreditkarte 5. Dann hast du noch eine zweite Kredit, also wir zum Beispiel, da kann ich sagen, DKB-Karte zum Beispiel, weil die im Ausland kostenlos ausgezahlt haben, als wir die gemacht haben. Dann haben wir die irgendwann angefangen und haben die gar nicht mehr so krass benutzt. Ja, aber wir haben die vor zig Jahren mal gemacht.
Ja.
So, jetzt steht die da und liegt da rum. Also hast du eine Möglichkeit, 5.000 Euro als Kreditvolumen auszugeben. So, also so 5 hier, 5 da. Beim Mediamarkt die 0% Finanzierung nochmal im Hintergrund 6. Dann hast du auf einmal 20.000 Euro Kreditvolumen, was du nie nutzt, was aber vielleicht deine Bonität verhagelt.
Ja.
So. Da kannst du als Finanzierer ja nur drauf einwirken, wenn du wirklich weißt, dass es das gibt. Und also das kriegt die Bank ja sowieso raus. Und dann ist es aber so, dass du hinterher rennst und dann die Bank ja schon mal. Also wenn es einmal aufgetaucht ist, ist es halt schlechter, als wenn du es vorher löst und dann sauber einreichst, gehe ich von aus.
Genau. Also das wenn man denn den Schritt geht und tatsächlich dann nachher die Finanzierung beantragen will, weil das Angebot stimmt, die Konditionen stimmen, die Rate stimmt, ist es natürlich wesentlich einfacher und die Zusagequote ist auch wesentlich höher, wenn man allumfassend alle Unterlagen einreicht, der Bank gegenüber erklärt, Dispo wurde gelöscht, wie auch immer. Dann sieht die Bank, die Kunden haben sich richtig Gedanken vorher gemacht. Ne? Es ist alles ordentlich, weil wir jetzt gerade noch bei ordentlich sind. Was auch ganz, ganz wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wenn man Unterlagen in elektronischer Form dem Finanzierungsberater oder der Bank zur Verfügung stellt. Nach Möglichkeit bitte keine Fotos, wo die Pantoffeln noch zu sehen sind oder der gedeckte Tisch.
Oder sauber eingescannte, gut lesbare Dokumente.
Ja, weil man muss sich das so vorstellen, gegenüber der Bank, die kennen einen ja nicht persönlich.
Dürfen sie ja mittlerweile gar nicht mehr, ne?
Also.
Ja.
Ist das mein Aushängeschild?
Ja.
Klar, die haben auf dem Personalausweis, was du schon angesprochen hast, nicht so ein schönes Bild, also von der Qualität des
Bildes. Erinnert mich so ein bisschen an die eine oder andere Bewerbungsunterlage, die ich manchmal in die Hände bekomme, wo dann so Kaffeeränder auf der auf dem Zeugnis drauf sind, wo du sagst, okay, dann halt nicht. Ne?
Und das ändert ja eigentlich nichts an den Zahlen, aber es gibt ja trotzdem ein Erscheinungsbild.
Ja, das wird bei jemandem, der viel Geld hat, und wo alles überdeckt ist, gar nicht so das Thema vielleicht sein. Aber wenn es dann um die Grenzentscheidung geht, dann kann es unter Umständen dazu führen, dass ein Bild sich gemacht wird. So, ja, oder wenn dann irgendwo etwas aufploppt, was nicht perfekt ist, dann wird dann überlegt. So, und dann kommen da menschliche Entscheidungen zum Tragen.
Und, und auch Nachfragen von der Bank, wenn jetzt nicht was gut leserlich ist oder wenn noch was hinterher nachdokumentiert werden muss.
Ja.
Es kann trotzdem zu Nachfragen kommen. Ja. Es kann auch trotzdem zu Nachforderungen kommen in bestimmten Fällen, auch wenn man umfänglich unserer Meinung nach eingereicht hat. Aber das ist ja alles auch mit Zeitverzögerung und mit Stress.
Ja, ich empfehle sowieso, glaube ich, jedem, der also macht so oder so Sinn, wenn ich in so ein Projekt rein möchte, hinzugehen und einfach Stück für Stück, nutzt gerne unsere Liste und arbeitet die Stück für Stück ab und geht einfach hin, muss man ja nicht übers Knie brechen, sondern wirklich sich auch dann die Zeit nehmen, kann man ja jeden Tag irgendwie mal was dokumentieren, was raussuchen und digitalisieren und dann gleich digitalisiert ordentlich beschriften, auch meine Empfehlung, weil ihr wisst, wie euer Dokument aussieht, dem mir es schickt, vielleicht nicht, also wirklich beschriften. Einkommensnachweis 2025, Q1, Q2, Q3, je nachdem, ne, dass man es wirklich auch sieht und weiß, okay, das ist das Dokument und dann alles in zum Beispiel eine Cloud laden. Ja, eine gute Cloud irgendwo,
und wo
man
es hat.
Und dann braucht man nämlich nicht alle Dokumente mehr von A nach B tragen und kann im Vorfeld zu einem Finanzierungsgespräch kann man theoretisch sagen, hey, lieber Finanzierer, guck mal, hier ist der Link, da hast du alle Dokumente hinterlegt. Wenn dir noch was fehlt, melde gerne, weil dann kann man das nach in den Link nachschieben und dann hat man alles zentral an einem Ort. Und dann kann man auch, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt sind schon wieder 3-4 Monate verstrichen und man braucht aktuelle Gehaltsnachweise, dann kann man einfach den aktuellen Gehaltsnachweis noch hochladen. Dann sammelt man nicht immer alles zusammen, sondern man hat alles zentral für diesen Prozess. Und egal, welche Bank es dann wird, egal, wo man einreicht, ob man dann noch eine Förderung bei der KfW macht, man hat zentral alles da liegen und braucht nicht immer wieder von vorne anfangen.
Genau.
Und das ist eine gute Sache, die hilft euch da draußen weiter und die hilft jedem Finanzierer. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, die wenigsten gehen zu einem Finanzierer, bleiben bei dem hängen und nutzen gleich den.
Nee.
Sondern man immer im Prinzip hat man so 1-2 Vergleichsfinanzierer.
Genau.
Man hat seine Hausbank vielleicht, man hat den Finanzierer von der Hausbaufirma, mit der man zusammenarbeiten möchte und vielleicht noch irgendeinen dritten. Und dann hat man einmal den Aufwand, kann denen das zur Verfügung stellen und spart einen Haufen Zeit und Stress und alle sind gleichermaßen gut informiert.
Ja, und die Unterlagen sind eben dann in einer hohen Qualität vollständig vorhanden, können jederzeit aktualisiert werden und eben auch schnell übermittelt werden.
Perfekt, ja. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache, Dinge einzeln einzuscannen und nicht fünf verschiedene Dokumente in einen Scan zu packen, sondern wirklich Einzeldokumente zu machen. Also Gehaltsnachweise als Gehaltsnachweise abspeichern,
Kai, ein Dokument. Das ist ein ganz, ganz toller Hinweis, weil zu 99% wären ja die Unterlagen, wenn die Finanzierung richtig beantragt wird, bei der jeweiligen Bank hochgeladen.
Mhm.
In elektronischer Form. Und die werden dann bei der Bank elektronisch sortiert, also Schlagwörter vergeben.
Mhm.
Und wenn ich keine einzelnen Dateien habe,
mhm,
kann es dazu führen, dass zum Beispiel mitten im Grundbuchauszug der Rechner automatisch auf einmal die Flurkarte hinterlegt hat.
Ja, klar.
So, die findet der Kreditsachbearbeiter denn aber nicht.
Mhm.
Dann muss der erst wieder eine E-Mail schreiben, die nachfordern und. Ne?
Das ist auch tatsächlich so, wenn du wenn du so ein PDF, also das verstehen ja ganz viele nicht, so eine Datei hat ja immer zwei Ebenen. Einmal die Ebene, das, was ich sehe am Bildschirm, und dann dahinter stecken ja ganz viele Daten so und Metadaten, also Daten, die ich gar nicht sehe, die zum Beispiel der Computer aber nutzt, um dieses Dokument zu kategorisieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen gesamten Scan mache, dann habe ich dort Daten. Und wenn du die jetzt mechanisch auseinanderreißt, ja, und das Dokument splittest, dann kann es aber sein, dass da Schnipsel im Hintergrund liegen und trotzdem der Computer durcheinander kommt. Hört sich total verrückt an, ist aber wirklich so. Also es ist viel schlauer, die einzeln zu scannen. Dann hast du ein fertiges Dokument, dann benennst du dieses Dokument und dann stimmt alles zueinander. Und wenn du dann aber hingehst und noch andere Dokumente dranhängst und die dann stückelst, dann zerschießt sie oftmals im Hintergrund viel.
Das Problem haben wir wirklich oft in der Praxis, so wie du das gerade beschrieben hast.
Ja, weil der Computer halt da dann noch leider sehr dumm ist.
Ja, oder zu schlau.
Oder zu schlau. Ja. Je nachdem, wie man es nimmt. So, ja. Der Mensch ist vor allem zu dumm, weil er sich auf den Computer verlässt. Das ist, glaube ich, das große Problem. Ja. Ich sage immer, KI ist eine tolle Sache. Wir brauchen aber mehr HI, ne? Human Intelligence. Das ist viel, viel wichtiger als künstliche Intelligenz manchmal. Ja, okay, dann haben wir aber, glaube ich, mega viel schon zusammengetragen. Das sollte auch fast komplett sein. Irgendwas vergisst man, glaube ich, immer. Das passiert in so einem Podcast-Format genauso häufig, wie wenn der Kunde mit seinen Unterlagen zu dir kommt. Und damit das perfekt ist, machen wir es im Blog. Jetzt weise ich zum dritten Mal drauf hin. www.cleveresbauen.de. Schaut auf unsere Webseite. Da findet ihr den Blogartikel zu der Folge und da sind alle Sachen hinterlegt. Und da wird auch die Liste hinterlegt sein, wo man reingucken kann und kann dann so ein bisschen mit einer Checkliste Häkchen machen. So haben wir die Folge auch angefangen. Yippee-yay, ein Hoch auf die Checklisten und Excel-Tabellen und
Dokumente.
Ich wünsche euch da draußen einen richtig, richtig guten Tag. Damit wir einen guten Tag haben, würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet und dann...
In diesem Sinne, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.